There's nothing like being in the stands cheering on your favorite team. GameTime is your hack to unlocking amazing tickets in just a few taps. Plus, their GameTime guarantee means you can trust you'll get 100% authentic tickets at the best price. Fees are always included, so what you see is what you pay. Get the best deals on sports tickets. Download the GameTime app and create an account to start searching for tickets to upcoming games and events. Swipe, tap, ticket, go. Game time.
Der Bass ist nichts. Die neuesten Entwicklungen und die absurdesten Vorgänge im modernen Fußball.
Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu der 22. Ausgabe von unserem Podcast «Pass ist nichts». Wir sitzen am Ufer vom Zürichsee im Tennisclub Rapperswil und wir haben es endlich geschafft, uns aufzuraffen, eine Sendung zu machen. Und zwar haben
Wieder einmal.
Und zwar haben wir Aufnahmen gemacht in Bergamo. Wir haben es euch versprochen, liebe Zuhörer, dass wir unseren Ausflug auch in eine Form bringen. Wir haben uns getroffen mit Vertretern der Ultras von Bergamo. Wir waren natürlich in der Nähe vom Stadion. Es war leider kein Spiel mehr, weil die Saison schon vorbei war. Nein, doch, ist sie vorbei gewesen. Noch nicht ganz, nein.
Aber sie haben auswärts gespielt.
Sie haben auswärts gespielt, genau. Und ich würde sagen, wir machen das so, dass wir euch Ausschnitte von unseren Aufnahmen präsentieren und dann die einzelnen Themen besprechen. Es sind 7 Abschnitte, also es ist wie ein Theaterstück. In 7 Akten, nicht in 3 Akten, nicht in 5 Akten, sondern in 7 Akten. Und wir versuchen, das Mysterium von Atalanta oder das Modello Atalanta oder das Geheimnis, besser gesagt, vom Erfolg von Atalanta Bergamo zu ergründen. Und am Schluss decken wir natürlich auf, wer der Trainer geworden ist, weil während wir unsere Aufnahme geplant haben, ist der Trainer leider abgeworben worden. Der Giampiero Gasperini wird in der kommenden Saison den AS Rom trainieren. Unter dem Berater, du sagst es mir.
Ja, wir haben es, vor 2 Monaten schon mal in unserem Podcast als sehr mögliche Option bekannt gegeben. Und es hat sich dann bewahrheitet, dass der Sir Claudio Ranieri sich eben gut kann vorstellen kann, dass er mit dem Gasperini bei Roma etwas Ähnliches kann aufbauen kann, wie bei Atalanta. Das heisst, mit einer jungen Mannschaft möchte zum Erfolg wieder zurückkommen. Und das heisst, Gasperini hat, nachdem dass wir in Bergamo gewesen sind, dann für 3 Jahre bei Roma unterschrieben.
3 Jahre?
Mhm.
Das ist aber gewagt, aber das haben sie wahrscheinlich gegeben, weil sie auch ein Ergebnis sehen wollen, oder?
Sie haben aber auch gesagt, dass das erste Jahr dürfte Gasperini ohne Druck
machen, was er will.
Ja. Die nächsten 2 Jahre muss es dann quasi funktionieren. Und ich muss sagen, das hat sich der Gasperini ziemlich sicher auch zusichern lassen, dass er eben Zeit bekommt, weil sein Modell einzuführen braucht eben gewisse Zeit. Und es kann auch sein, dass die ersten 5 Spiele zum Beispiel verloren gehen. Und er hat also wirklich eine Jobgarantie vom Ranieri bekommen für 1 Jahr.
Das ist genial, oder?
Kann man so sagen.
Gut, also, damit haben wir unsere Einleitung hinter uns gebracht und wir kommen zu unserem ersten Kapitel. Wir haben Kapitel benannt und zwar das erste Kapitel ist La Fortaleza, also die Festung von Bergamo, ganz, ganz oben auf dem Hügel über der Altstadt. Und wir haben einen Experten dabei gehabt, der uns quasi immer erklärt hat, was das eigentlich ist. Was sind eigentlich die Ursprünge gewesen? Und ihr werdet dann im Weiterverlauf merken, dass er eigentlich quasi wie erklärt, warum die Leute so sind, wie sie sind und warum der Verein so eine grosse Bedeutung gewonnen hat im Leben der normalen Menschen. Ja, also das heisst, die Geschichte von Atalanta Bergamo ist auch eine Geschichte der normalen Menschen und der Arbeiterklasse, wie er uns im späteren Verlauf erklären wird. Also, als erstes werdet ihr hören, das Kapitel von Teresa. Das läuft jetzt das erste Mal, es ist auf Italienisch, also als Hinweis. Wir versuchen es zusammenzufassen und dann darüber zu diskutieren, was das eigentlich bedeutet.
Amare Pralpiorovici.
Qui vedi tutto.
Venite qua, dietro di me.
Giusto.
Allora. Monte Rosa.
Okay. Massivo, sono Massivo Monte Rosa, sì.
Monte Rosa. Alpi Svizzeri.
Sì.
Il Monte Canto, dove c'è Papa Giovanni. Alpi Grai. Resegone, Lago di Lecco, Grigna Grignetta e il Monte di Promessi Sposi, Monte Resegone, Valle Magna, Grigna, ok, e sono i più vicini. Il Canto Alto, quella croce là,
okay.
Pizzo Arera.
Monte Poieto.
Corna, Salmezza, che sono i più vicini. Monte Poieto. Monte Guglielmo, dove c'è il lago di Garda. Monte Bronzone, piccoli. E qui gli Appennini. Appennino Emiliano, perché là c'è la pianura. Appennino Ligure. Milano, il Monviso dove lascia il Po. Ok. Le Alpi Svizzere, perché la vecchia strada che portava alla Svizzera era questa, Canton dei Grigioni. Da Bergamo scendevano Valtellina, St. Moritz, Poschiavio e via dicendo, Covira. Ok?
Sì.
E qua?
Julier Pass und drüber, tschüss.
Così lo vedi bene, perché là con la carta di credito non hai visto niente.
Ok. E il monastero?
Monastero di Astino.
Sì.
1200.
Perfetto. Io ero sotto al ristorante.
Non ho visto. Arrivi questo. Arrivi alla funicolare, ti metti al ristorante, vedi un bel panorama, ma non vedi niente perché vedi i tetti della città e non vedi
ma
niente.
Soprattutto non ricevi queste informazioni.
Non ricevi niente perché è bello è bello il terrazzo, ma è un bel terrazzo panoramico.
Ma è bello, invece con le informazioni diventa tutto.
E adesso hai, dopo che l'ho spiegato, vedi i terrazzamenti ordinati, la stradina. Hanno bloccato con le ville e le vecchie cascine ristrutturate, vedi che meraviglia, un presepe. Tu qui di sera vedi un presepe con le lucine, perché stradine strette, cascine, è una roba meravigliosa. E Astino.
Adesso vedi la grandezza della città, giusto? Vuoi dire quanto è larga, quanti, da dove inizia, da dove finisce, dove c'è la periferia. Normalmente si vede anche lo stadio.
Qui chiaramente ci sono gli alberi, però perché quando scendiamo in città alta, quello è il vecchio ospedale, vedi? Il campo sintetico della finanza, casa dove andrete a dormire voi. È là l'ospedale nuovo, vedi? 1, 2, 3, 4, 5 edifici.
E davanti?
E davanti c'è la mia casa. E questo è l'ospedale vecchio, maggiore, che era stato fatto nel 1912. Quello invece sta questo qui, questo qua giallo.
Sì,
ok. Quello invece è stato fatto 100 anni dopo, più vicino alla superstrada, e io e noi abitiamo lì, dove andrete voi a dormire.
Ok.
Dove c'è lo stadio, qua
è dietro. E tu abita
allo stadio di qua? la città è un semicerchio.
Sì. Ah,
fotografa lo stadium.
Sì, sì.
La nuova cattedrale, the Gavi Stadium, in front of.
Cattedrale of football.
E noi, io abito lì dietro.
Sì, sì.
Dov'è lo stadio che io ho un problema con la lente?
L'ho capito che tu abita...
Quella cosa lì, sì, in alluminio, sì, tecnica,
sì,
blu,
sì,
è lo stadio.
Ah, e tu abita?
Dietro, subito dopo, dove c'è la curva, okay, lì sotto.
Sì.
Cosa? Quello che sembra come un bidet.
Esatto, un bel bidet blu.
Quello è lo stadio.
Con lo zampino e con i lingus.
A proposito, prima quando tu raccontavi, loro ascoltavano senza pagare. Loro solo... Capisci cosa vuol dire?
Andiamo a farle dei Bernardati. Vieni.
C'è cosa da raccontare di questa zona? Mi interesserebbe adesso molto.
Jetzt alle gehört da, wir sind wirklich auf den höchsten Punkt gestiegen da über der Altstadt in Bergamo, um einen Überblick zu gewinnen über den Ort, also die Örtlichkeit, wo eigentlich Bergamo liegt. Und der Diego, unser lieber Freund, hat uns erklärt, was das eigentlich für eine Bedeutung hat, geschichtlich oder eben Geografie und Geschichte verbunden. Hat uns, ja...
Also man kann noch sagen, der höchste Punkt dort, da kann man mit dem Bändli, mit so einem Seilbändli, kann man das nennen, nicht Seilbändli,
Funicular,
kann man das...
Also Standseilbahn, genau.
Genau, kann man dort hochgehen und das heisst dann Virgilio dort oben und es hat so einen Aussichtspunkt und das hat er uns dann auch gezeigt. Von diesem Aussichtspunkt kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man auf einem Berg oben wäre, so ein bisschen im Grünen und dann kann man in alle 360 Grad in alle Richtungen schauen und er hat uns eben gezeigt, dort ist der Monte, dort ist der Gardasee und eben hat uns auch gezeigt, wo das der Weg ungefähr gegangen ist, wo die Schmuggler benutzt haben, um Sachen, sagen wir vor 50, 60 Jahren in die Schweiz zu schmuggeln.
50, 60 Jahre? Das ist schon ein bisschen weiter zurück im Fall, ja.
Ja, das ist
160 Jahre.
Bis 100 Jahre, vielleicht schon auch vorher, ja. Einfach, sagen wir mal früher. Und eben, er hat sehr gut können von dort oben auch die Stadt erklären, wo so in einem Halbkreis eigentlich aufgebaut ist mit den verschiedensten Quartieren.
Um den Berg herum, oder?
Ja.
Also es ist wie so ein Halbkreis um den Berg herum.
Ja, genau.
Und die Altstadt ist auf dem Berg oben und wir sind ganz zu oberst noch gewesen, wo die Festung ist, genau.
La Forteressa.
Genau. Und das Interessante war, dass Bergamo an der Grenze zu Herzogtum Mailand war und an der Grenze zu Grigioni, ja, zu den drei Bünden, also Graubünden heute. Und die haben ihr Territorium gehabt, wo gerade bis vor Bergamo gekommen ist, also nicht weit entfernt war. Und die sind eigentlich genau dem Schnittpunkt von diesen wichtigen Handels- und Kriegspfaden, die es früher in den Schlachten geschlagen hat. Aber mehr dazu hören wir später noch im nächsten Teil. Ja. Wieso hat er das eigentlich uns überhaupt gezeigt? Ich habe mir überlegt, wieso erzählt er uns das von Grund auf? Was hat er damit bezwecken überhaupt, Diego? Es ist für mich immer noch ein Rätsel.
Damit wir die Gesamtheit sehen.
Aber er ist ja kein Historiker, weißt du?
Also,
ja.
Aber er fühlt sich ja so.
Okay, also.
Super. Er ist ein Hobbyhistoriker mit Leidenschaft.
Okay, super. Also, was wir auch noch gehört haben, was ich noch betonen ist, er hat auch so die Position vom Stadion quasi so im Norden von der Stadt, oder? Nördlich von der Innenstadt hat er beschrieben. Und er wohnt auch in der Nähe. Und wir tun an dieser Stelle auch verraten, dass er ein Ultra ist. Von Atalanta Bergamo. Er ist Teil von einer Gruppe, die nennt sich Lis Bandati. Und von denen hören wir nachher noch mehr. Also, was das für eine Vereinigung ist und was die für eine Bedeutung für Atalanta Bergamo hat. Gut. Ich würde sagen, wir gehen über zum nächsten Kapitel.
Kapitel 2.
Genau, Kapitel 2 ist Historia. Du musst doch mal schnell abspielen.
Mazzane. Wieso das Atalanta heisst? Wegen dieser Frau?
Sì.
The History of Atalanta.
Bist du on record?
Ja,
allora, nel 1907, ad ottobre, tre studenti di un liceo classico fondano il club Atalanta Football Club, dando il nome a una società sportiva di atletica, e allora nell'atletica che comprendeva scherma, ginnastica ritmica e il soccer, ereditato dagli inglesi, loro che studiavano gli antichi testi greci, non danno il nome Bergamo per onorare la città, ma la loro squadra danno il nome della dea della velocità, Atalanta. La mitologia dice che Atalanta era appunto una principessa greca, ellenica, che non voleva sposarsi perché era nata libera, quindi era una sportiva che aveva avuto dagli dei la forza di essere la più veloce sulla terra. Però il padre voleva che avesse degli eredi e allora gli presentava dei principi che cercavano di corteggiarla. Solo che lei poneva una condizione: io mi sposo solo con quell'uomo che riesce a superarmi nella corsa. Chi provava, si cimentava nella corsa, perdeva e gli veniva tagliata la testa. Brutta patti fine.
Patti chiari dall'inizio.
A un certo punto arriva un tale Ippomene, e il vero supporter bergamasco Doc è un Ippomene moderno, che usa tutte le sue doti, e la dote più importante è il cervello, e punta sui limiti che può avere una dea della velocità che è femmina, cioè
che deve andare a cucinare.
No, sul fatto che chiaramente possa essere attratta da delle cose belle, tipo dei gioielli, perché c'è la sua vena femminile. E allora, durante la corsa, nel percorso, lui intelligentemente aveva preparato tre trappole che erano tre gioielli luccicanti e li aveva distribuiti sul percorso. Al che lei corre, chiaramente vince alla prima, ha già vinto, ma si ferma quando vede un luccichio strano, è attratta da questo luccichio, va a vedere un bel monile e allora si ferma, guarda e permette a Ippomene di recuperare. Ma lei giustamente pensa: sono talmente veloce che problema c'è, porto via questo gioiello e mi metto una collana al collo. Ok, bene, recupera, supera Ippomene, dice: avrò vinto, ma vede un altro luccichio, un altro monile più difficile da estrarre, era legato a delle radici, perde ulteriore tempo e si prende un bel bracciale d'oro bellissimo, e Ippomene è in vantaggio. Lei lo supera, basta, ho stravinto, non sono mica così poco attenta a rischiare di essere sposata invece che rimanere libera. E invece vede ancora un luccichio, ma la tentazione che ha è più forte della sua lucidità, e si ferma per raccogliere il terzo monile, e Ippomene taglia il traguardo e vince. Ma siccome Ippomene non è uno stupido, sa che comunque la vena di una dea è quella di essere diversa dalle altre donne, e quindi ha riconoscimento da parte della dea Atalanta di essere sposata, di accettare di non essere più libera come era prima, ma al vincitore, che era il migliore degli uomini su questa terra, che potesse battere una dea nella velocità con l'astuzia. Vuoi essere un Ippomene moderno o vuoi essere uno dei tanti a cui tagliano la testa? Questa è la giusta domanda.
È una domanda filosofica alla fine.
Io ti parlo di che cosa? Ti parlo delle banalità? Cioè, tu vieni a fare un podcast con delle banalità qua, che non hai visto ancora niente? Io ti lascio un quesito.
Tu fino a ieri neanche conoscevi il paradiso. Andiamo al garage. Andiamo. No, ma andiamo.
Grazie Diego per la storia.
Ma ci mancherebbe, questo è la...
So, Nicola. Wir haben jetzt Geschichte, wir haben die Legende gehört eigentlich jetzt sogar. Also, wieso Atalanta Bergamo überhaupt? Atalanta heisst ja nicht FC Bergamo. Atalanta ist eine Göttin. Und irgendwie ist noch der Hippomene vorgekommen. Und irgendwie ist die Geschichte wirklich sehr, wie soll ich sagen, hat da so eine ja, moralische Bedeutung irgendwie. Ja, so eine, also die Atalanta ist eine schwierige Frau gewesen. Was hat der Hippomene eigentlich gemacht?
Also wir haben die Atalanta und wir haben den Hippomene. Aber angefangen hat seine Zusammenfassung, sagen wir mal, von der Geschichte. Im Gründungsjahr 1907 ist Atalanta von 3 Studenten gegründet worden. Mhm. Und die haben eigentlich so einen Sportclub, also da war ein Athletikclub zusammen mit Fußball. Und sie haben, durch das, dass sie gerade die griechische Geschichte,
Mythologie her,
mhm, haben sie sich für Atalanta entschieden, wo sie eben durch das Studium gekannt haben. Und Atalanta war ja Göttin von der Geschwindigkeit gewesen. Darum wird auch Atalanta ja, genau, richtig, oft ja, Dea genannt, Dea gleich Göttin. Mhm. Und die Geschichte oder die Mythologie von der Atalanta sagt, dass sie eben in Griechenland gelebt hat und sie hat wollte frei sein und nicht heiraten. Ihr Vater hat aber wollen, dass sie irgendwann mal Kind hat und sich fortpflanzen tut. Mhm. Und,
wie so üblich, ja.
Genau, wie so üblich hat sie sich dem müssen beugen, hat aber eine Bedingung gestellt. Sie heiratet nur einen Mann, der schneller ist als sie. Und das hat also zu so einer Challenge geführt und das hat sicher damals auch schon Challenge geheissen. Und jeder Mann, der dann aber gegen sie verloren hat und langsamer war, dem hat man einfach ganz einfach den Kopf abgehauen.
Ui.
Und das heisst, es sind doch ein paar Köpfe gerollt, bevor das der Hippomene ins Spiel gekommen ist. Und der Hippomene hat sich überlegt, wie könnte ich eigentlich die Schwäche von der Atalanta nutzen. Und die Schwäche von der Atalanta ist, dass sie ein Flair hat für schöne Sachen und für Schmuck. Hat er sich also überlegt, dass er auf der Strecke, wo sie zwei werden zu rennen haben, 3 Schmuckstücke irgendwo
Gioielli
ja, positionieren, okay, wo nachher eben die Atalanta wird Zeit verlieren, dadurch, dass sie die muss einsammeln. Hat es wahrscheinlich noch ein bisschen clever irgendwo angestellt, wo du nicht einfach schnell hast können, die mit sausen lassen. Hast also müssen quasi wirklich Zeit investieren. Und jedes Mal, wenn die Atalanta Vorsprung hat in dem Rennen, sagen wir, um Leben und Tod, hat sie eigentlich Vorsprung gehabt, bis sie zu dem Schmuckstück gekommen ist und dann hat sie den Hippomene wieder überholt. Und so ist das 3-mal gegangen. Und beim 3. Mal hat also der Hippomene das so clever gemacht, dass er dann auch schneller ins Ziel gekommen ist als der Atalanta. Und durch das hat er natürlich sie dürfen heiraten. Und ganz am Schluss sagt dann eben der Diego an uns, ob wir lieber einen modernen Hippomene sein oder eben einen von diesen Männern, die den Kopf abhauen. Und übrigens, die Geschichte sagt natürlich auch, dass wenn die Atalanta und der Hippomene noch nicht gestorben sind, dass sie noch heute glückliche Atalanta-Fans sind.
Wow. Das ist der Rückschluss auf die Moderne, dass die etwas mit Atalanta Bergamo zu tun hat, ist schon nicht gewagt. Aber
kann man so machen.
Warum hat die Diego eigentlich die Geschichte aus der griechischen Mythologie eigentlich erzählt? Hat das irgendeine Relevanz mit dem Spielstil von Atalanta Bergamo oder irgendwie? Kann man da irgendwie eine Verbindung machen? Also ja. Was würdest du sagen? Wir machen ja unseren Podcast ja immer spontan. Also ich habe das ja nicht scripted vorher.
Richtig, richtig.
Also, ich bin jetzt gespannt, was du dazu sagst.
Also ich sage mal, es gibt 2 Komponenten. Ich glaube, für den Diego ist wichtig, dass eben ein Atalanta-Fan, so ein richtiger Atalanta-Fan, eben sich mit dem Hippomene identifizieren. Mhm. Das heisst, er mag die schönen Sachen, er mag auch schöne Frauen und er tut auch sein Hirn einsetzen, um eben zu gewissen Sachen zu kommen. Und der Spielstil von Atalanta hat schon etwas mit dieser Geschichte zu tun, weil eben Atalanta eigentlich einen schnellen Fußball möchte spielen, einen schnellen Umschaltfußball. Und das heisst, wenn der Ball erobert wird, dann wird also da die schnelle Atalanta lanciert und Das ist so ein bisschen der Zusammenhang.
Aber meinst du, dass der Gasperini diesen Zusammenhang überhaupt jemals gesehen hat? Oder hat der Gasperini einfach von sich aus überlegt, das ist der Spielstil, den er will in die Realität umsetzen?
Natürlich weißt? Das Zweite. Also eben, das ist völlig recht. Darum, wenn es nicht wahr ist, dann ist es gut zusammengereimt jetzt. Aber natürlich hat Gasperini sich null von dieser Geschichte beeinflussen lassen. Aber ich gehe schon davon aus, dass er sie kennt.
Ja, aber ich glaube nicht, dass er sich inspirieren lassen hat.
Nein, vielleicht hat er sie mal in einer Rede vor dem Spiel einflüssen lassen. Aber okay. Nicht, dass das jetzt entscheidend war, da bin ich bei dir.
Gut, alles klar. Also ich glaube, wir haben alles gesagt, oder? Was es zu sagen gibt zu dem Thema. Wir kommen zum nächsten Kapitel, und nämlich Gente Comune. Und nämlich, dass quasi die Zuschauer von Atalanta Bergamo Bergamasche sind.
Linus, mi costringe a stare qui. No, perché lui pensa.
Ancora non mi era capitato.
No, perché lui pensa se beviamo.
L'hanno portato da tutte le parti, anche
ma qui no.
Qua no.
No, ma lui si pensa, sai. No, sai, lui si pensa, se beviamo qui tu non te ne accorgi, capito? No, abbiamo chiesto Armando ha detto che. Kannst du rufen, die Reklamation da von der Eleonora.
Die binde ich mit hier, genau. Also einer hat uns doch noch entdeckt da hinter dem Haus, oder? Wir machen die Aufnahme richtig wirklich am Zürichsee. Ich glaube es nicht, das schönste Wetter, das ich euch vorstellen könnt. Ungefähr bei 29 Grad. Ich wollte fortsetzen das Ganze.
Gente Comune bist du, glaube ich, gerade gewesen.
Ja, Gente Comune, Kapitel 3. Es sind eigentlich die normalen Leute, die Fans sind von Atalanta. Also sie haben nicht einen elitären Anspruch gehabt oder irgendetwas, sondern oder vielleicht schon, bei der Gründung vielleicht mal. Aber eigentlich ist der Club für alle da in Bergamo. Siehst du das auch so?
Es ist ja so. Und in Bergamo fällt auch auf, dass eigentlich alle, wenn sie ein Fußball-Libli haben, haben sie ein Atalanta-Libli und nicht irgendwie ein Juve, Milan oder Inter. Wirklich, etwa 95% ist, wenn du in Bergamo lebst, dann gibt es nur Atalanta, wo du kannst auswählen.
Ist auch auf eine Art, kann das ja auch, in, wie soll ich sagen?
Hat seinen Charme.
Oder auf die andere Seite, für die nicht wollen, Fan werden von Bergamo, so eine Art Zwang, oder so eine Zwangsmitgliedschaft quasi so. Also du müsstest fast von Bergamo wegziehen, wenn du nicht Atalanta-Fan bist.
Schau, sie machen jetzt ganz clever. Also, jedes Baby, das in Bergamo auf die Welt kommt, kommt schon als Geschenk vom Club ein Fußball-Liebli über. Das ist ja so.
Wirklich?
Ja.
Aber nur für Mitglieder, oder was?
Nein. Jedes Baby, das in Bergamo im Spital auf die Welt kommt, kommt vom Club ein kleines Atalanta-Liebli über.
Aber das ist jetzt ein Detail, das ich noch nicht gekannt habe.
Darum machen wir ja den Podcast.
Das kannst du nicht auf Wikipedia oder mit ChatGPT irgendwie nachschlagen, nicht? He? Okay, interessantes Detail. Und ich tue jetzt schnell das dritte Kapitel starten, wie gesagt, Gente Comune. Wir hören uns jetzt kurz nicht den ganzen Abschnitt an, aber den Anfang auf jeden Fall, was der Diego uns zum Thema Gente Comune, also Bergamasche, erzählen kann.
Gente Comune, si dice io vado allo stadio. I nostri nonni, i nostri papà, si diceva an va all'Atalanta.
An va all'Atalanta?
Andiamo all'Atalanta. Mm-hmm. Se non è un codice che ti fin da bambino tu lo senti entrare nel cuore. An va all'Atalanta. Moglie, non andiamo nello stadio, andiamo all'Atalanta.
E infatti, Linus, io ho visto tante
città. Hai capito il linguaggio, che importanza che ha? Andiamo all'Atalanta. Moglie, andiamo in un qualcosa che non è uno stadio. È una cosa nostra.
Un'idea di vita.
È un'idea di vita, è una dea che ti attrae. Hai capito?
È una cosa di principio.
E attenzione, mentre le altre società si giustamente vendono al miglior offerente, l'Atalanta ha avuto solo presidenti autoctoni del territorio. Dalla sua storia ha avuto solo presidenti bergamaschi. Nessuno potrebbe essere accettato se non è del territorio. Perché perché ce lo possiamo permettere.
Sì, ma non
perché noi come distretto lavorativo non affidiamo la nostra storia al primo
cinese, arabo che passa.
Ok.
Non vendiamo il nostro spirito.
A nessuna somma.
Pagliucca, che non è un cretino, è venuto qui a dire: io metto una maggioranza di quota, ma non tocco niente in questo gioiellino.
Das geht's nirgends. Non tocco una virgola. Aber der Job wird von der Bergamaschi gemacht. Das geht's
nicht. E per Cassi alla ricompra. Perché se per Cassi dovesse semplicemente prendere e dire il territorio, ci sono problemi con il fondo americano, non è Brescia che sta rischiando di andare in C. Qui in un attimo, io per primo, senza chiedere a mia moglie, se mi chiedi 50.000 euro di azioni per l'Atalanta, il giorno stesso io li ho. Non domani. Non domani, io, figurati le aziende.
Rilancio anch'io.
No, no, ma lo sappiamo cosa siamo.
Perché quanto percenti hanno gli americani adesso?
55, per caso 55, Pagliucca, che era il presidente del Boston Celtics.
Quanti ce n'ha l'americano? Okay. 45? Io pensavo
55.
E infatti l'americano c'è 55.
Noi la proprietà è americana, ma con delle ricompre di sicurezza, perché altrimenti qui non lo fa. Ma neanche andavamo a prendere.
Bergamasco ha solo un 45, credo, aveva alles in rückgängig machen. Wo gibt's das schon? Non esiste a altre parti.
Non puoi. Con già la ricompra definita. Qualsiasi momento per Cassi può ricomprare.
Win-win, come dice Nicola.
Già pronto. Dice, va bene, ma io...
In Germania hanno la regola di...
50 più 1, ma è tutta no, un'altra
no,
cosa.
No,
tutta un'altra cosa.
No, sono 49%.
Sì, 50 più 1.
No, più di 49%.
Ma quello è un altro tema.
È lui il padrone, 55. Ma sì, già con una ricompra definita, che se succede qualcosa, non problema.
Mai
più 10%.
Mai sentito una cosa
pronto.
Simile, Diego?
È
mai
pronto.
Sentito una cosa
pronto.
Simile?
Ok.
Io chiamo raccolta il mio distretto. No, don't worry, be happy. Ti ricompriamo noi pronti col cash, ma non andare a prendere crowdfunding. No, don't worry.
Ok.
Per Cassi si chiama Kriegskasse, la cassa della guerra. Ce l'ha pronta, sì, ma sempre. Già aperta. Per quello, finché funziona, win-win per tutti, e l'Atalanta
c'è
5 anni di seguito in Champions.
C'è un rapporto incredibile con un territorio che è unico. Ma perché per Cassi la storia dell'Atalanta è quella da sempre? Perché l'imprenditoria ha sempre voluto che questa passione, questo team building si sposasse con lo sport, non poi facendo crescere altri sport. Perché Brescia ad esempio c'ha il basket, Como al basket, hanno il rugby, qui non c'è niente, c'è solo il calcio e la pallavolo al femminile. Quindi hanno deciso coloro che hanno pensato di far crescere con lo sport.
È un spirito come all'Ambrì,
ok
su ghiaccio.
Bravissimo. Tu
conosci?
Ambrì Piotta.
Andiamo adesso? Sì. Deve finire l'amaro, sì, lui, sì, perché altrimenti è sprecato.
Dai, ti aiuto io, dammi un sorso che mi serve. Dopo questa storia mi serve un sorso, perché era bellissima.
Gente comune, haben wir gehört, das Kapitel wieder auf Italienisch. Wir fassen das Wichtigste zusammen. Ich glaube, der Unterschied von Atalanta zu internationalen Milan oder AC Milan oder Juve ist der, dass sie von außen zwar offiziell kontrolliert werden mit der Mehrheit, oder? Du erzählst dann noch genau, wie das läuft, aber sie haben anscheinend trotzdem Verfügungsgewalt oder haben die Möglichkeit, das umzukehren und selber Kontrolle wieder zu übernehmen. Wie verhält sich das genau? Also, was ist speziell an dem Beteiligungsmodell, also an der Eigentümerschaft eigentlich bei Atalanta?
Nicola. Ja, Linus, das hast du gut gesagt. Das ist jetzt wirklich ein Modell, das ich so vorher noch nie gehört habe. Und zwar ist das so, Atalanta hat natürlich zum mit Inter, Milan und Juve, wie du gesagt hast, Schritt halten, auch einen Geldgeber gesucht, wo aber von der Bergamaschi akzeptiert wird und als Modell akzeptiert wird, wo eingeführt wird. Und sie haben jetzt Amerikaner, Paliuka heisst er, das ist der Besitzer von der Boston Celtics NBA Club. Dem haben sie 55% vom Club verkauft. Das heisst, Familie Percassi hat jetzt noch 45% und der Paliuka hat 55%. Aber der Deal kann jederzeit wieder mit einem vordefinierten Rückkaufswert rückgängig gemacht werden, sobald das irgendwie der Druck oder irgendwelche Gründe, wo die Stadt zum Beispiel nicht akzeptieren würde, dass das so gemacht wird, kann das zu jeder Zeit vom Percassi wieder rückgängig gemacht werden oder zurückgekauft werden und dann hätte der Percassi wieder 100%. Das muss ich sagen, so ein Modell habe ich so noch nie gehört, dass das ein anderer Verein hat. Und solange das funktioniert, und im Moment funktioniert das Ganze, ist das also eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Und der Paliuka ist sehr clever in dem, dass er einfach eben da Bergamaschi und Familie Percassi das weiterführen lässt, so wie es bis jetzt immer funktioniert hat. Und tut sich also sehr schön im Hintergrund behalten. Was aber auch noch interessant war, ist, wo der Diego erzählt hat, wieso das eben Bergamasco oder die Atalanta-Fans Gente Comune sind, das heisst eben gewöhnliches Volk, sagen wir jetzt einmal. Es fängt dort schon an, dass das eben das Lebensgefühl ist und wenn zum Beispiel eben der Mann oder Frau sagt, dass er zum Fußball geht, dann sagt er eben nicht, ich gehe jetzt ins Stadion und ich gehe zum Fußballspiel. Er sagt, an va all'Atalanta, wir gehen zu Atalanta. Wie gesagt, ein Lebensgefühl. Und was auch noch interessant war, was er erzählt hat, ist, dass eigentlich Atalanta immer so ein bisschen Präsidenten aus der Region gehabt hat. Also sie sind nicht interessiert, dass man irgendwelche Fonds oder irgendwelche Reichen, Indonesier oder Chinesen sich holt, so wie andere Clubs gemacht haben, sondern eben Verwurzelung mit der Region ist etwas Wichtiges. Und auf das haben wir am Schluss dann Chin-Chin angestoßen.
Genau. Also wir haben da, also ich habe ja den Bezug gemacht zu Deutschland noch, wir haben da so etwas Ähnliches, sogar wahrscheinlich noch etwas Stärkeres als in Deutschland. In Deutschland haben wir ja die Regelung bei der Deutschen Fußballliga, dass der Verein eigentlich 50,1 oder 50% plus 1 Stimme, also quasi die Mehrheit muss haben quasi von der Eigentümerschaft, damit das zulässig ist, oder? Also das heisst, Investoren, die sich engagieren können, also nicht mehr als 49,99% übernehmen, wenn man so will, oder? Und da haben wir aber noch ein stärkeres Modell, oder? Wo noch stärker selbstbestimmt ist, oder? Also, wenn du natürlich, sagen wir, 50,1 zu 49,9% hast, ein Investor, wo dir sehr viel Geld gibt in der deutschen Bundesliga, dann kann es sein, dass du dann trotzdem sehr stark abhängig davon bist und sie machen einfach ihr eigenes Ding. Ja?
Genau, obwohl sie mehr, die Minderheit haben, machen sie ihr eigenes Ding. Ich finde das auch schön zusammengefasst.
Genau, und in Italien haben wir viele andere Beispiele. Ja? In der Schweiz haben wir auch viele andere Beispiele. Oder? Ich wollte jetzt nicht genau darauf eingehen. Aber das führt dann sogar zu ganz komischen Situationen eigentlich. Oder dass man sich entfremdet vom eigenen Verein zum Beispiel. Und das wird wahrscheinlich bei Atalanta Bergamo nie passieren.
Auf das schauen jetzt genau.
Genau. Gut, also, dann kommen wir zu Kapitel 4. Und Kapitel 4 ist Working Class. Was hat eigentlich Atalanta Bergamo mit der Working Class zu, also mit der Arbeiterschaft oder der Arbeiterklasse? Der Diego hat gemeint, dass das eine wichtige Verbindung hat, also dass sie sich gegenseitig beeinflusst hat, quasi, sogar in der Geschichte von Atalanta Bergamo. Wir hören mal, was er dazu sagt und fassen wir zusammen.
Class! Quanto? Working class!
Ok, siamo da.
Hai visto, siamo arrivati?
Sì, siamo arrivati, sì.
Siamo
Ma ragazzi, dove c'è a destra il portale, giusto? Eccolo.
La porta.
Sì. Okay. Una delle due, no?
Una delle quattro.
Ah, delle quattro.
Questa è quella nascosta che ti porta a San Vigilio con, vedi funivia, che arriva la gente con la funicolare.
Scusate, bella gente.
C'è la funicolare che ti porta là dove siamo stati noi. Sì. Ma adesso, siccome è perfetto l'ora dell'aperitivo, giusto?
Giusto.
Di guarda conto là di
cosa
banca
siamo noi, guarda sì, cosa sì siamo.
È scritto qualcosa?
No, non è scritto. Basta, guarda là, cos'è quel disegno là?
Venezia.
Venezia, sì.
No, è il simbolo di San Marco, noi siamo leoni alati.
Infatti,
noi siamo gli angeli mandati da Dio per difendere la Serenissima.
Vedi, quello, quando lavoriamo
capito
tanto,
un cazzo. Noi siamo questi, i guerrieri giustificati, capito?
Per quello lì, quando noi lavoriamo veramente sodo, noi diciamo che era un pomeriggio da leoni.
Esatto,
capisca,
bravo,
chi capisce.
Cazzo, chi capisce, cazzo.
Ho l'impressione che vai, loro...
Scendete qua.
Siete gli ebrei, ebrei veri.
Più meno, ebrei, diciamo che più cazzo, gente, ebrei, più, diciamo, ma se dirà scherzare...
Più o meno.
Vai giù.
Più meno, diciamo.
Ganz kurzen Abschnitt, wir haben noch ein bisschen geschnitten. Der Diego sagt, wir sind gli angeli mandati da Dio. Das ist schon ein bisschen eine Übersteigerung quasi vom Bergamasker sein, oder? Was sagst du dazu?
Ja, er sagt ja auch, er sei ein Leone Aliati. Leoni Aliati, also er sagt, Bergamasker sind Leoni Aliati, Angeli mandati da Dio. Das heisst eben, der Bergamasker ist sehr selbstbewusst und nimmt es eben auch mit den Stärkeren auf, eben mit Juve, Inter und Milan zum Beispiel, hat er überhaupt kein Problem, sich mit denen zu messen. Hat in der Geschichte auch gezeigt, dass man gewisse Wege gefunden hat, wie dass man mit denen kann, mitheben, obwohl man weniger Mittel hat. Und eben in seinen Worten spürt man daraus heraus, was für ein Stolz und was für eine Begeisterung das da für die Region und für die Mannschaft herrscht.
Ja, ich wollte eigentlich nichts mehr hinzufügen. Es hat mich in dem Moment wirklich geflasht, wie er das erzählt hat, oder? Also quasi wie, dass sie quasi wie so Superritter sind, die es mit allen aufnehmen und sie sind eigentlich göttlich, oder? Habe ich schon ein bisschen krass gefunden. Egal, also, wir sind bei Kapitel 5. Nämlich, das nennt sich Alta Bergamo. Alta Bergamo heisst nicht anders als, das ist die Altstadt von Bergamo, die liegt auf dem Hügel. Wir haben vorher schon gehört, wir sind zuoberst gewesen auf dem Hügel, also es gibt nochmal einen Hügel über dem Hügel, wo die Festung ist. Und wir hören jetzt mal schnell den Abschnitt nach und dann schauen wir, ob wir neue Sachen oder zugewinnen, neue Erkenntnisse und ob die uns weiterbringen.
Suche. Allora, Linus, dove siamo?
Non lo so.
Non lo
come
so.
Si chiama?
Iniziamo bene.
E Diego chi?
Siamo nel cuore della Bergamo Alta, in quello che rappresenta il vero spirito del pensiero e animo bergamasco. Ex carcere di Santa Grata, che è la sede del Circolino, che è un'associazione benefica che raccoglie ex galeotti, persone con disagio sociale e presta servizio di ristoro 7 giorni su 7, sia alla comunità locale con ancora il caffè a 1 euro, biliardo libero per i pensionati come avete visto, giornali, occasione di biblioteca, scambio culturale associativo. Hai visto un circolo musicale che si chiama Matè, che anche lì fa musica dal vivo 7 giorni su 7, e si può godere un panorama meraviglioso tra le mura che regalano storia di quello che siamo, il vero spirito e animo bergamasco. E da qui l'Atalanta, perché l'Atalanta non è altro che la rappresentazione vera di un distretto territoriale che è fatto di passione, fatica, sogni, a volte sofferenza e tutta la metafora della vita e la maglia sudata sempre, che è lo spirito con cui l'Atalanta va in campo, scrivendolo anche sulla maglia.
Ci sono anche degli altri principi che l'Atalanta ti vengono in mente?
Meritocrazia, rispetto dell'avversario, occasione
di gioco per tutti, tutte le squadre oratoriali con i pulcini che iniziano a 6 anni a giocare a calcio sanno che il miglior loro giocatore verrà visto, portato a Zingonia, gli sarà data l'opportunità di credere in se stesso, far parte di un progetto di vita. E ultimamente l'Atalanta ha aperto anche con una filosofia che si chiama The Academy e permette veramente a tutti gli appassionati di calcio di fare corsi online, capire cosa si può diventare, perché questa è la possibilità che viene data a tutti grazie a un presidente che è stato il primo esempio. Giocatore del vivaio atalantino venendo da un paese della Valseriana, Clusone, finite le scuole medie, allora obbligatorie, si arriva fino alle medie, lui ha iniziato la sua carriera, è arrivato a essere capitano dell'Atalanta negli anni 70, inizio anni 80, imprenditore successo, presidente in due fasi, gli anni 90, quando la famiglia Bortolotti e Radici stava dismettendo il passaggio, per poi essere richiamato quando l'allora presidente Ruggeri nel 2010 per una malattia non riusciva più a essere presidente, e allora ha chiesto l'aiuto ancora della famiglia Percassi, rappresentata da presidentissimo Antonio, per noi detto il Tone in dialetto bergamasco, e il figlio Luca, che è la continuazione dello spirito orobico atalantino.
E cos'è successo lì? Se ho studiato bene, nel 2010, quando lui ha preso l'Atalanta cosa è successo in città?
Allora, l'Atalanta era in B e stava soffrendo tantissimo, perché per quanto si era abituati a salire e scendere con una certa frequenza dalla A alla B, era un periodo con cui si faceva fatica a risalire, e la malattia dell'allora Ivan Ruggeri non aiutava chiaramente a progettare. E allora la comunità, la tifoseria, la città tutta ha chiesto l'intervento di Percassi, che ha fatto un miracolo dal punto di vista imprenditoriale, e immediatamente con la sua presidenza, acquistando l'Atalanta, è riuscito a salire dalla Serie B per poi iniziare questo meraviglioso programma che ormai ci porta a 16 anni ininterrotti di Serie A, con l'arrivo di Gasperini dal 2016 a sognare, perché per noi bastava esserci in Serie A, lanciare qualche giovane. Con l'arrivo di Gasperini chiaramente tutto ci ha permesso di elevarsi.
Allora, la mia domanda: 2010 hai detto è arrivato Percassi, 2016 è arrivato Gasperini, ma tu da grande tifoso quando hai capito che c'era un miracolo in corso? O hai iniziato a capire che c'era qualcosa veramente, straordinario?
Io da tifoso ho due anime, ho il tifoso speranzoso che a volte non può vedere, ma poi l'anima del tecnico quale sono, conoscitore di calcio, capivo che c'era in atto una trasformazione, perché dalle soffertissime salvezze, arrivando quindicesimo, quattordicesimo, giocando un calcio difensivo, di lotta e di sudore, ma non di qualità, si aveva visto già un qualcosa con Colantuono, che aveva fatto dei discreti campionati affacciandosi all'ottavo posto, al nono posto, cercando di dare più basi ai giovani al gioco. E quando si decise di andare a prendere Gasperini, che aveva fatto benissimo al Genoa, qualificandosi nelle coppe europee, si era capito che l'Atalanta era pronta a fare il salto, fermo restando la filosofia umile della famiglia Percassi, che era sempre: prima salviamoci, prima difendiamo la categoria e poi sogniamo. È andato così, perché le prime 6 partite di Gasperini sono state una vera sofferenza, si rischiava l'esonero, e invece con il suo coraggio e la fiducia della società furono lanciati 6 giovani della primavera, che permisero all'Atalanta, al primo anno di Gasperini, di andare in Europa. E da lì è iniziato il sogno, perché 2016-2017 si arrivò in Europa, e poi dopo 30 anni si tornò a volare in Europa con una tifoseria appassionata che andò a vedere i quarti di finale a Dortmund contro il Borussia Dortmund al Westfalia Stadium, e da lì si vide come il nuovo progetto di stadio poteva trasformarsi in un qualcosa adatto alla nostra città. Uno stadio perfetto per il calcio, una visibilità meravigliosa e un'acustica incredibile, perché lo stadio di Bergamo non ti permette solo di vedere, ma ti permette di sentire la partita, perché l'eco che si crea con la voce ha un ritorno unico, proprio perché lo stadio è stato costruito per raccogliere e non disperdere nessun suono che la tifoseria bergamasca, con la sua passione, continua a dimostrare di essere fondamentale come dodicesimo uomo in campo.
E poi io che ero già allo stadio un paio di volte, adesso che lo stadio è finito, mi sono accorto che ci sono due curve.
Assolutamente.
Sì, volentieri.
Un tagliere di salumi bergamasco.
Salumi e polenta, intendi? Bravo. Ok, non formaggio allora.
Volete anche il formaggio?
Sì, un po' di formaggio anche bergamasco. Ma però
allora
se
facciamo
c'è
salumi e formaggi
con un po' di polenta.
La polenta a parte,
sì,
taragna normale.
Taragna.
Allora, salumi e formaggi, poi aggiungo un piatto di taragna, così fate un bel antipastino. Uh-huh.
Sai che cos'è la taragna?
Sì.
Con tre piatti
formaggio
cotti
dentro, fuso.
Ok.
E poi tre bei bicchieri di vino oppure tre.
No, io vino della Valcalepino, cosa c'è?
Valcalepino, rosso? Quanto ne posso?
Mezzo litro sfuso.
Mezzo litro, basta. Con tre bicchieri, basta. Da bere niente. Acqua,
acqua.
Acqua, sì.
Cosa no, fate? Non serve, ce l'abbiamo.
Se avete bisogno,
sono sì, va bene, grazie giovane.
Grazie ragazzi, buona continuazione.
A te, bell'uomo.
Per quante ore arriva? Più o meno?
Quante, un paio d'ore.
Ah, va bene.
Poi c'è il mio collega.
Bravo, pensa al collega.
Grazie giovane.
C'è problema, prego.
Wir fassen jetzt Kapitel 5 kurz zusammen. Wir haben jetzt gehört, was man dort in dem Biergarten, ja, es ist eine wunderbare Aussenwirtschaft da, freie Luft, wo man gut essen kann.
Ein ehemaliges Gefängnis, hat er
ehemaliges
uns
Gefängnis,
erklärt.
Genau, der Hof vom ehemaligen Gefängnis, wo wir eigentlich so ein bisschen darüber geredet haben, wie das dazu gekommen ist, dass eigentlich aus diesen grossen Ideen von diesen Anhängern von Atalanta in Kombination mit der Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe eigentlich plötzlich etwas ganz Grosses entstanden ist. Nicola, was hat eigentlich so den Wandel gemacht? Wir haben gehört, 2010 sind sie abgestiegen in Serie B, da sind sie aufgekommen 2011 und 2016 sind sie schon wieder im Europacup gestanden, wo sie früher auch schon mal erlebt haben in der Vergangenheit.
Genau.
Wie ist die Entwicklung gewesen? Was hat der Diego uns da erzählen mit dem, was er da selber zusammengefasst hat von der Geschichte?
Ja, ich habe ihn ja gefragt, eben genau 2010 haben wir ja gewusst, dass die neue Besitzerschaft gekommen ist, da mit der Familie Percassi. Die haben ja die übernommen vom damaligen Präsident Ruggeri, der schwer krank war und auch in diesem Jahr nachher verstorben ist. Und meine Frage an Diego war ja, wann das er gemerkt hat, dass da irgendetwas so Positives im Gang ist. Und er hat gesagt, dass eigentlich schon ziemlich bald hat man gemerkt, dass es aufwärts geht mit den neuen Strukturen und auch eben Familie Percassi hat genau den Spirit von der Stadt einfließen lassen. Und das wäre eben, dass man quasi schaffen muss, dass man Träume soll haben, dass man aber dafür muss können leiden. Und ein Credo, das Atalanta auch heute noch auf den Leibli gedruckt hat, auf der Innenseite vom Kragen, ist, dass das Leibli immer muss verschwitzt sein.
Ah ja, das habe ich vergessen, genau. Maglia sudata.
La maglia sudata sempre steht im Leibli, genau. Und mit diesen Komponenten haben sie angefangen, etwas aufzubauen und haben es dann geschafft. In dem Jahr, wo man Gasperini dann installiert hat als Trainer, 2016, ist man dann sofort in Europa gekommen. Und das ist sehr wichtig, hat Diego erzählt, weil man hat noch eine Möglichkeit gehabt, in Dortmund zu spielen und hat dann gemerkt, ah, so ein Stadion mit so einer, wie heisst da die Wand? Die gelbe Wand,
die gelbe
oder?
Wand, ja, mit 25'000 Stehplätzen.
Richtig, und man hat 25'000. Dann probiert, im neuen Stadion, wo man dann sowieso haben müssen, planen und umbauen, dass man dann quasi zwei mini-gelbe Wand installiert hat hinter der Goal. Und das ist, wenn man heute auf Bergamo geht, ins Stadion, dann hat es genau zwei Fankurven. Die eine ist ein bisschen wichtiger als die andere, würde ich sagen, oder mehr von den Ultras besetzt. Die andere ist aber auch sehr laut und man hat eigentlich genau darauf geschaut, dass das Stadion perfekt für den Fußball ist. Das heisst, eine super Sicht, weil man ist mega nah und eine super Akustik.
Aber sie haben doch sehr lange gebraucht, um das Stadion zu erneuern, oder?
Ja.
Wann habe ich jetzt gesehen? Wir sind ja unten jetzt im Mai, oder?
Ja, man hat es etappenweise gemacht und darum ist quasi ist das über mehrere Jahre verteilt gewesen. Man hat,
wann ist es fertiggestellt worden? 2024, oder? 2023 schon?
2025.
Oh, erst?
Nein, stimmt nicht. Eben 2024, hast du recht. Und zwar, ich bin beim ersten Spiel gewesen, wo das Stadion nachher komplett offen war. Und das war 2024 im September gegen Fiorentina gewesen.
Und wann haben sie angefangen? Ich glaube 2019 schon, oder?
Ja, ja.
Oder 18?
Ja. Weil ich bin noch im Alter gewesen, 2018, 2019 um das herum. Mhm. Ja, hat man dann angefangen abreißen und hat dann zuerst die Eintribüne gemacht, hinter dem Goal sozusagen. Mhm. Jetzt im 24 die zweite und die anderen zwei Teile, die historischen, die hat man einfach renoviert. Mhm. Die sind schon denkmalgeschützt, kann man sagen.
Aber man hat sie höher gezogen, oder? Sie sind ja nicht mehr... Sind ein bisschen höher als früher, oder?
Wenn ja, hat noch ein bisschen Sitz auch gegen Ufer noch gemacht. Aber ja, wichtig ist, dass die zwei Längsseiten quasi so geblieben sind im Kern und einfach hinter dem Goal zwei riesen Dortmunder, Dortmund-mässig zwei so geile Wände angestellt hat. Sieht ein bisschen speziell aus, aber irgendwie cool. Ich finde, es sieht immer aus wie ein kleines Schmuckstück. Mhm. Und was eben auch noch interessant war, ist, eben, der Diego hat dann gesagt, das Gefängnis heisst Santa Greta und wird betrieben von sozial schwächeren Leuten. Also nicht betrieben, sondern eben Kellner zum Beispiel sind so ein bisschen sozial schwächere Leute. Die Pensionierten haben die Möglichkeit, zum gratis Billard zu spielen, so viel wie sie wollen. Und eben, wir haben damit uns nicht gut können konzentrieren, weil es ist gerade so eine Gruppe von polnischen Touristinnen im Tisch nebenzu gewesen. Die sind ein bisschen Beratung, nein, nicht Beratung, sondern die haben viele Tipps gebraucht, wie halt das Leben in Bergamo so funktioniert.
Nicht Beratungsresistent, sondern Beratungsempfänglich.
Beratungsintensiv sind die gewesen und haben uns damit ein bisschen Konzentrationsschwierigkeiten verursacht und auch... Aber dafür lebt eben der Clip genau von den Geräuschen im Hintergrund. Natürlich hat natürlich trotzdem Spass gemacht.
Aber was macht jetzt der Erfolg wirklich aus? Also bevor wir jetzt zu den Ultras gehen, in den letzten zwei Kapiteln, ich meine, neue Strukturen schaffen, das bringt es ja manchmal nicht. Es gibt ja Vereine, die neue Strukturen schaffen und die leben ja gar nicht. Was ist jetzt entscheidend? Also Diego hat es, glaube ich, hat's auf den Punkt gebracht,
genau,
oder?
Genau, und zwar unter dem Titel DEA Academy. Und zwar sind eigentlich alle Quartiermannschaften, kann man sich so vorstellen, von Bergamo und Umgebung, gehören eigentlich zu... Wir haben eine Verbindung zu Atalanta. Atalanta tut eigentlich jedes Jahr nachher den besten Spieler von jeder Quartiermannschaft dann auf Zigonia einladen, ins Trainingscenter und dort quasi Selektion machen, wer den Sprung schafft zu Atalanta. Und das heisst, jeder Fußballer hat die Möglichkeit, bei Atalanta zu spielen, wenn er stark ist. Und das System funktioniert sehr gut. Und eben ist auch von den Prinzipien her, dass man eben möchte, die hart arbeiten, belohnen. Man soll immer Respekt haben für den Gegner, hat Diego als eines der Credos rausgegeben. Und eben die Jugendarbeit als gesamtes professionell betrieben ist eines der Erfolgsrezepte von Atalanta. Ich weiss, die haben hunderte von jungen Spielern unter Vertrag, die sie nachher auslehnen. Und so versuchen sie eigentlich auch den Gap probieren zu füllen gegenüber den grossen Mannschaften mit einer guten Jugendarbeit und mit Investitionen in die Jugend.
Okay, aber ich möchte ein bisschen widersprechen, wenn ich jetzt so Protagonisten anschaue, so in diesen Spielen von der Serie A oder im Europacup, da sind mir nicht viele einheimische Fußballer aufgefallen. Also sie haben auch...
Ja, der Ruggier ist zum Beispiel einer.
Ja, aber
ich glaube... Es sind nicht elf, es sind sicher nicht elf.
Ich habe das Gefühl, mehr als 3-4 sind sie,
ja,
nicht,
absolut,
was sie haben.
Ja, ja. Es ist, glaube ich, unrealistisch, dass nachher so, das schafft, glaube ich, nur Athletic Bilbao irgendwie. Obwohl, die nehmen ja auch nicht mehr 11 wie soll ich sagen, die wirklich im Baskenland irgendwie geboren sind und baskische Namen haben, das lange, wenn sie irgendwie baskische Wurzeln haben oder
also, einen gewissen Zusammenhang.
Einen gewissen Zusammenhang, ja, sagen wir es so. Genau. Es wäre dann schwierig, wahrscheinlich mit Elfberger Maske in der Serie A eine schlagfertige Mannschaft haben. Darum Atalanta ist sich überhaupt nicht schade, irgendwie, sagen wir mal, 9, 8, 9 Spieler, egal von wo, und vielleicht mit so 2, 3 Einheimischen oder zumindest vom eigenen Nachwuchs.
In der Stammelf meinst du jetzt?
Ja.
Aber sie haben natürlich wahrscheinlich noch ein paar mehr hinten dran, wo sie könnten in die erste Mannschaft reinwerfen.
Eben, die haben es zum Teil auch ausgelehnt, die können es dann ja jederzeit wieder zurückholen. Oder genau, eben, sie haben es in der zweiten Mannschaft, die relativ stark ist, in der U23. Ja. Dort haben sie sicher mehr als, dort haben sie sicher mehrere Spieler, die es dann quasi probieren, den Durchfluss in die erste Mannschaft.
Aber mehr Geld machen es wahrscheinlich mit jungen Spielern, die sie holen, wo sie das Gefühl haben, die werden noch ein durchschlagender Erfolg sein dann, oder sie werden gross rauskommen, habe ich festgestellt, überall her aus Europa holen sie die, ja, mittlerweile, und die verkaufen sie dann zum 3-, 4-, 5-fachen.
Aber meistens nachdem, dass die sich bei Atalanta durchgesetzt haben.
Genau.
Ja, so was würde ich das unterschreiben, ja.
Was ich noch erstaunlich finde, ist, dass die, die es holen, dass sie nicht nur für eine Saison kommen, sondern sie meistens 2-3 Jahre mindestens sind sie bei ihnen. Also sie schauen ein bisschen auf eine gewisse Kontinuität und Langfristigkeit.
Ja,
täuscht den Eindruck. Also ich bin ja weiter entfernt von dir.
Nein, den Eindruck täuscht nicht, aber es ist auch die Bedingung, wenn du einen Spieler willst, besser machen willst, dann braucht es 2-3 Jahre. Also du kannst den Spieler nicht in einem Jahr besser machen.
Ja, aber es gibt ja die
berühmten
Leihgeschäfte bei anderen Vereinen. Ich sehe immer wieder, holen sie irgendeinen für ein Jahr und nachher geht er wieder zurück zu seinem tollen Superverein, oder? Und das ist dann für den, wo der Spieler ausgelehnt hat, ist ja das blöd eigentlich, oder?
Absolut. Also bei wem das so funktioniert hat, aber das ist eben die Ausnahme, ist der Højlund, der jetzt ja bei Manchester United ist. Den haben sie ja, glaube ich, für 15 Millionen geholt, wenn sie mir täuscht, bei Salzburg. Und haben dann nachher für 75 ein Jahr später verkauft. Aber normalerweise braucht das länger.
Das ist aber länger.
Das ist die Ausnahme. Normalerweise, ja, braucht das 2-3 Jahre, so wie eben zum Beispiel beim Lookman. Mhm. Sag jetzt mal, den haben sie wahrscheinlich für 11 Millionen geholt und können jetzt vielleicht für 70 Millionen, aber 3 Jahre später an Napoli verkaufen. Das ist so innen, so ein bisschen die Regel. Mhm. Aber was bei Atalanta krass ist, dass die eigentlich praktisch aus jedem Spieler ein Plus rausholen, wenn sie ihn dann verkaufen.
Hast du da noch Zahlen für unsere Zuhörer? Wo sich das etwa bewegt, so in welchem Rahmen? Es ist ja außergewöhnlich, also wir, jetzt wirklich, wir reden jetzt über etwas Erstaunliches eigentlich, wo man nicht für möglich halten, dass die so einen riesen Umsatz machen mit Spielern, die sie dann wieder wegtransferieren, oder? Nach also, diesen 2-3 Jahren.
Ich habe mich mal informiert, und zwar bin ich ja, das habe ich auch in dem Podcast gesagt, im Dezember bin ich ja Atalanta gegen Empoli schauen, und habe nachher die 14 Spieler, die im Einsatz waren bei Atalanta, habe ich bei jedem Einzelnen angeschaut, wie viel Wert dass der Spieler hatte, der noch zu Atalanta gekommen ist, und wie viel Wert dass er hatte, den sie nachher, nein, in dem Moment hatten, weil die haben sie ja nicht verkauft, die haben ja noch bei Atalanta gespielt. Und das ist dann bei diesen 14 Spielern etwa ein Plus von 219 oder so 220 Millionen. Eben, das sind die Ausreißer sicher der Decatelare, der Ederson und der Lookman. Ich sage jetzt mal,
ausreissen nach oben,
ja,
quasi.
Nach oben. Ja. Und selbst ein Kolasinac, was irgendwie mit 33 geholt hat, hat sogar ein bisschen mehr Wert gehabt als dort, wo er gekommen ist. Das habe ich noch bezeichnend gefunden. Und eben in dieser Rechnung sind nicht einmal dabei die, die es schon verkauft haben. Das heisst, der Kopmeiners in letzter Zeit oder eben der Højlund, den ich vorher erwähnt habe. Nur schon die, oder der Romero, den sie ja Tottenham verkauft haben. Ich meine, dort haben sie auch ganz schöne Plus gemacht. Das ist ein Geschäftsmodell, ich nenne es jetzt so, wo eben funktioniert, nebst dem, dass sogar die Mannschaft sportlich Erfolg hat. Und das ist das, was es ein bisschen speziell macht.
Ja, also das ist so die ökonomische Seite, wo sie auch über die Jahre mega in den Griff bekommen haben, das Erfolgsmodell. Und sie haben aber auch Ultras, oder? Sie haben ja krasse Ultras. Sie sind einer von diesen Vereinen, wo, kann man sagen, sympathische Ultras. Also sie werden ja immer schlecht gemacht in den Medien. Ich finde mittlerweile, ich habe mich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt, Ultras sind eigentlich eine positive Kraft eigentlich. Also sollte man ein bisschen differenzierter anschauen und nicht einfach als schlecht anschauen. Für mich gibt es Hooligans, für mich gibt es Ultras und für mich gibt es harmlose Fans, Anhänger, oder? So 3 Stufen. Und die Ultras sind eigentlich die einzigen, die das irgendwie ernst nehmen oder irgendwie wo mit Leib und Seele dabei sind. Bei den Hooligans geht es ja nur darum, irgendwie reinzuschlagen, oder? Mhm. Ich glaube, sportlich ist denen nicht so wichtig. Und Ultras haben eine grosse Rolle bei Bergamo. Also nach dem, was wir bis jetzt gehört haben, irgendwo durch auch verständlich, dass es so ist, oder? Es ist eine riesige Fankultur, und zwar eben, da gibt es Leute, die sich dem extrem widmen und eigentlich jeden Samstag dabei sind, egal ob die heim oder auswärts, oder?
Nein, das ist so, aber die Atalanta-Fans, da möchte ich schon noch ein bisschen korrigieren, sind natürlich schon auch berühmt, dass
unbequem sind, oder?
Ja, und in den letzten Jahren, ich sage jetzt mal mit Verona, mit Brescia, kein gutes Verhältnis herrscht, und eben ganz viele von diesen Ultras, die du jetzt da genannt hast, die haben auch Stadionverbot. Also von dem her, das sind keine Kinder, wie sagen wir, kein Kind von Traurigkeit. Aber sie haben auf jeden Fall Prinzipien und bedingungslose Liebe für ihren Verein. Das auf jeden Fall, würden auch alles machen für ihren Verein, aber Musterknaben sind es also nicht.
Ja, es gibt verschiedene Ultra-Vereinigungen bei Bergamo, habe ich gehört. Wir reden hier über Lisbandati.
Genau.
1974 gegründet, und der Diego ist Teil von der Lisbandati. Ja? Können wir, glaube ich, so sagen, ohne dass wir ihn in Gefahr bringen, oder? Die Polizei weiß, glaube ich, dass er bei der Lisbandati ist, oder? Auch wenn die hier in der Schweiz den Podcast hören. Okay, also wir hören kurz rein und nachher tun wir kurz zusammenfassen, was der Diego dazu gesagt hat.
Nel 74.
Eri vivo tu nel 74?
No.
Ecco, questo è il podcast.
74, qui nasce un gruppo. Si chiama.
Fai partire, qui, fai partire, mio caro. Qui, la sede è qui. Oh. Fai partire.
Name gli sbandati.
Mandati.
Gli sbandati.
Gli sbandati.
Sbandati. Banda S davanti, sbandati.
Sbandati.
Gli sbandati in italiano sono coloro che non hanno regole, no. Sono fuori norma.
Bevono vino, vanno con le donne degli altri.
No, quello esatto, degli altri. Assolutamente. Sì. Allora, in dialetto.
Bella idea, bel credo.
Allora, in dialetto.
Come ti chiami?
Luigi.
Guardami, per il credo di Luigi.
The Outlaw, fuori legge.
Per i sbandati.
Sbandati.
Okay. Sbandati.
Perché c'è una canzone bergamasca che te la traduco. A noter ciò che tu che piace di bucca, fai con la grappa la figa di Oter. A noi ubriaconi piace.
No, no, capisco niente.
A noter ciò che tu, a noi ubriaconi, a noi drinker, piace il caffè con la sambuca, il vino buono e la donna degli altri.
E com'era quella canzone del Genoa che oggi va molto bene? Diego!
Ho visto l'altra sera una puttana, una grande troia genoana che si calciava figa un gran bastone, e mentre lei godeva gridava le grifone.
E poi
accanto a lei passò una magra figa tutta nera, blu, era vestita, la guarda con disprezzo, le ricorda che l'Atalanta è coppa e c'era della merda. Ale, 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 Atalanta. Ale, 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 Atalanta. Ale, ale.
Ecco. E oggi si gioca contro il grifone.
10.000 così al Westfalia Stadium. Ci hanno detto grande rispetto. Guardami, grande rispetto. Grande rispetto. Ubi maior minor cessa.
Ma questa canzone
al grande il minore si.
Io l'ho visto a Dublino.
È l'ultimo dei problemi.
Come si dice? Tanta aria e poca. No. Com'è che
tanta,
si dice?
Vedi, vedi. Tanta,
vedi,
tanta.
Vedi. Lui mi ha visto a Dublino, ma io avevo un mandato a Dublino, far vincere la Dea, sì, perché quello
no,
era.
No, quando eri là con quelle due gnocche là.
Ma se gli ha spesso il fiabio, canta te. Ha ragione.
andiamo in un pub, aspetto Linus che la racconta. Irlandesi hanno sentito dire italiano, spagnoli, ma no ragazzine,
donne, 30 anni
di 80, una aveva partorito lì e il papà, come gli svizzeri, andava lui a curare il bambino, lei faceva serata, solo che era ubriaca alle 7:30 di sera con un alito acido. È venuta lì e ha ballato.
Era l'incenso che ci stava dietro.
Ma ti ammazzava, c'aveva una alitosi, figlia. Te, lei ti abbracciava a ballare, ma un alitosi alle 7:30 di sera.
Buonanotte.
Ma
no, era
e si appoggiava. Fammi ballare, ma c'aveva una.
Dobbiamo kurz drüber reden. Sechste Teil, wie kann man das zusammenfassen? Also das ist ja sehr emotional gewesen. Sie haben sogar angefangen, ein Schmählied zu singen gegen
Genua.
FC Genua. ja, was hat er gesagt über Respekt und über das Bandati?
Ja, Respekt habe ich da nicht viel gesehen, aber es geht darum, dass der Luigi noch dazugekommen ist. Er ist ein guter Freund von Diego und sie sind auch zusammen letztes Jahr in Dublin gewesen, wo Atalanta gegen Leverkusen da den Europa League Pokal gewonnen haben und sind heute noch stolz darauf, dass sie dabei gewesen sind. Sie, die ja seit Kindsbeinen Atalanta-Fans sind. Und sie haben erzählt, dass 1974 eben da die Vereinigung gegründet haben, Gli Spandati. Gli Spandati ist eben so eine Gruppe von Bergamaschi, Atalanta-Fans, die keine Regeln haben, außerhalb der Norm sich aufhalten, gerne Wein trinken und gerne Frauen von anderen hätten.
Nein, nicht nur hätten, sondern sie sich auch holen.
Ja, hätten, holen, gerne würden sowieso machen, was sie für schön halten. Und im einen Song, den sie auch noch gesungen haben, nebst dem für Genua, wird eben gesungen, dass sie gerne Café Sambuca haben, gute Wein und die Frauen der anderen, wortwörtlich.
Das singen sie in der Kurve, oder? Ja?
Ja, sie haben auch erzählt, dass dort, wie der Diego so schön sagt, in das Westfalenstadion gewesen sind, ja, gegen Dortmund.
Im Westfalenstadion,
genau. Haben Dortmunder, Bergamaschi sind 10'000, die auf Dortmund gegangen sind, und eben Dortmunder haben dann gesagt, Respekt, Respekt. Für eure Gruppierung und wie ihr euch da quasi mit Leidenschaft eurer Mannschaft gefolgt sind. Und ja, da, ich sage jetzt mal, in diesem Clip kommt ein bisschen über, wie das weibliche Geschlecht irgendwie doch einen gewissen Einfluss hat auf die verdammten Machos von Atalanta-Fans.
Ja gut, ist verständlich, oder? Also wenn dich die ganze Zeit sonst mit Männern musst abgeben und mit Fußball, dann brauchst du einen Ausgleich, oder?
Oder hat das echt etwas mit den Böllen zu tun? Dass man sich die ganze Zeit mit Böllen auseinandersetzt?
Vielleicht ist es auch das, wir wissen es nicht ganz genau. Aber wir lassen es mal offen.
Wir lassen es mal offen.
Okay, dann kommen wir zum siebten Teil. Der siebte Teil nennen wir Diego e Luigi Spiegano. Das heisst, der Diego und der Luigi tun weiter erklären. Wir schauen mal, wie lange wir ihnen zuhören können. Sie haben dort schon Kaffee Sambuca gehabt. Oder zwei oder drei, glaube ich sogar.
Ja. Minimum.
Che noi lasciamo umili, che la maglia sudata per noi è un valore.
Sempre guadagnata.
Bravo. Gli sbruffoni e i presuntuosi sono gli altri. Il rischio è che anche noi, annoiandoci, abituandoci alla quinta Champions, che è il limite dei nostri figli e nuove generazioni, che non hanno sofferto e non sanno che cos'è. Il lavoro, la fatica, la serie C e l'umiltà da cui veniamo. Loro sono già Linus, sono avanti, già ricchi, sono avanti, già avanti. Noi siamo forti perché siamo ancorati alle radici, come dice il nostro presidente. Prima salvarsi e poi volare. È chiaro, difficile concetto ai giovani da far capire, ai tuoi ragazzi. Noi che invece veniamo dalla generazione che ha sofferto, ma sofferto, possiamo dire, abbiamo pianto, abbiamo sofferto.
Gioito
per cose poche, bravo! Gioito per soddisfazioni
che il Pisa dopo 30 anni può provare, che nerazzurro come noi.
Bravo.
Cioè bisogna portare rispetto a quelle squadre lì, non fare i gradassi.
Andavamo
bisogna
a
essere capaci di avere onore e rispettare chi sa vincere.
Andavamo a Bergamo a festeggiare la Serie A.
La Serie A adesso
uno scudetto.
Se non sei in Champions sembra che tu abbia fallito una generazione. È sbagliato, ma è la società del benessere. Quando tu abitui chiaramente avere un livello alto, appena appena abbassare le prestazioni,
grazie,
è una delusione.
Ma anche perché hanno visto vincere una Europa League
dei Cavalieri di Dublino,
una Europa League,
Gigi Cornago, che... Modesti, Diego c'erano,
no, ma nel senso di dire l'Europa League, ma noi andavamo a giocare la Coppa Italia per vincere
con l'umiltà di sperare di passare il turno,
portata a casa la Coppa Italia, ma portata a casa una Champions, una Europa lì,
certo, no, è un livello diverso.
Guidare.
Signori, andate a pagare che ho degli impegni.
Stiamo proprio andando, boss.
E poi potremmo anche pensare uno scudetto.
Adesso non c'è.
Ha un altro che parla di scudetto.
Chi ha un altro?
No, potremmo pensare. No,
ma scusa, ho detto che mancano 6 ore alla partita e voi non volete cantare la canzone.
No,
di
ci sta lavorando per rispetto di lavoro. È fuorviante pensare uno scudetto. Dobbiamo andare con i passi giusti.
Capì, ma se quest'anno,
certo,
rimane
uno può sognare,
e gli va una squadra fatta bene, vedrai che
sai che bei sogni che io faccio a casa mia, ma non è che vado a raccontare tutti i giorni agli altri pretendono che i sogni diventino realtà. Ci vuole anche un po' di coscienza a dire ok, io vorrei un po' alla volta. I giornali motivavano, tutti devono vincere. Appena avevi dei problemi sembrava che era tutto sbagliato, non era tutto sbagliato, era la troppa aspettativa.
Ma
c'hai domande ancora?
Bravo, era troppa aspettativa.
Ma adesso ci siamo.
Devo andare io, un impegno.
Ho detto la
storia. Sì, perché stai registrando? Quando arrivi a questo...
Also, wir haben jetzt den 7. Teil noch gehört. Wir haben noch zusätzlich erfahren vom Ausflug von der Spandati nach Dublin. Das ist quasi der vorübergehende Höhepunkt oder das Ende von einer Phase vielleicht, wissen wir noch nicht, oder? Wo sie 2-24 die Europa League gewonnen haben gegen Leverkusen 3-0 und sie sehen sich quasi wie so, keine Ahnung,
Cavalieri di Dublino.
So weisse Ritter, keine Ahnung.
Genau,
so
Cavalier von Dublin.
Und also etwas Spezielles an. Wie kann man sich als Spezielles, also etwas Spezielles anschauen, wenn man als Ultra in so einem Europacup-Finale irgendwie ist? Macht das ein anderer oder besserer Mensch aus einem oder wie? Oder was ist jetzt da bei Ihnen passiert?
Ich glaube, Sie sehen das als Belohnung für ein Leben, wo Sie ja an diese Idee geglaubt haben, dass das kleine Bergamo irgendwie trotzdem kann Erfolg haben. Und sie, musst du dir das mal vorstellen, sie sind ja mittlerweile gegen die 60. Und seit Kindsbeinen hinter dem Verein sind und auch die Stadt kennen wie ihre eigene Hosentasche, die ganze Stadt. Und von dem her sind sie einfach total stolz, dass eben das kleine Bergamo jetzt da die Europa League gewonnen haben. Und sie sind total stolz, dass sie wirklich im Stadion dabei gewesen sind.
Was hat mit ihrer eigenen Biografie zu tun? Also das heisst, bis 40 haben sie müssen leiden quasi und die letzten 16 Jahre sind zum Geniessen, oder?
Genau, und darum macht es eben noch mehr Spass. Und was auch noch lustig war, was sie noch erzählt haben, ist, sie sind ja dann, der Match war ja am Mittwoch gewesen, und sie sind dann erst am Samstag wieder zurückgekommen. Das heisst, sie haben noch ein bisschen das Nachtleben wahrscheinlich von Dublin genossen. Und dort, wo sie dann in Bergamo am Flughafen am Zoll angekommen sind, hat der Zöllner nur so süffisant gesagt, ja, ihr habt euch aber schön Zeit gelassen. Und das hat irgendwie, mit dem Satz hat sich irgendwie der ganze Kreis geschlossen, meiner Meinung nach.
Mhm. Und alle haben grinst, oder, in dem Moment?
Genau, nicht... alle haben gewusst, was gemeint ist.
Okay, also, jetzt haben wir quasi den Kreis geschlossen. Was bleibt jetzt vom Ganzen, also für Sie, also eben für die Ultras, was bleibt für uns? Was bleibt für den Gasperini vom Ganzen? Wir wissen ja, dass er, das haben wir ja schon gehört, dass er geht, oder? Warum ist er eigentlich gegangen jetzt? Wieso? Eben, ich habe schon gesagt, das Ende von einer Periode, von einer Phase, oder?
Ja, ja. Ich glaube auch. Ich glaube, die Ära ist gerade ein guter Zeitpunkt gewesen, um die Ära abschliessen und etwas Neues anfangen. Von dem her geht er sozusagen ein bisschen auf dem Höhepunkt.
Nein, nach dem Höhepunkt.
Ja, ja, oder nach dem Höhepunkt. Ja. Eben, ich würde sagen, auch wenn der Sieg von der Europa League letzter war, hat er jetzt noch eine Saison angehängt. Sie sind ja Dritter geworden, ja, was genau. Ja super ist. Sie sind im Dezember noch Wintermeister gewesen. Ich glaube, es ist wirklich, er hat es geschafft. Er hat A, im richtigen Zeitpunkt aufgehört und B, hat er einen guten Anschluss gefunden, eben mit dem Ranieri und mit Roma. Ich finde es eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, wo wir ja auch schon ein bisschen thematisiert haben in unserem Podcast, bei den Spielern, die mich nicht merken, wenn sie aufhören müssen, oder eben der Jogi Löw, wo das irgendwie bis heute noch nicht gemerkt hat, dass er ein bisschen zu lang geblieben ist. Also von dem her, ich finde, der Gasperini hat den richtigen Zeitpunkt jetzt verwünscht. Und mittlerweile wissen wir ja auch, dass der neue Trainer von Atalanta, wer ist, Linus? Mal schauen, ob du gut aufgepasst hast.
Ich glaube, es müsste so ein Ivan Juric sein. Und den habe ich nur so im Kopf als Trainer von der Roma.
Genau, von der Roma hat er irgendwie 0,75 Punkte pro Spiel geholt. Und bei Southampton, wo er nachher gerade nach dem Rausschmiss angehört ist, auch nicht viel mehr. Von dem her, also der hat im letzten Jahr, Linus, nicht mehr Punkte geholt, sage ich jetzt einmal, als wenn wir zwei an der Seitenlinie gewesen wären.
Jetzt stellt sich die grosse Frage, warum haben sie ihn ausgewählt? Also, sie haben ja sicher auch eine Shortlist gehabt von möglichen Nachfolgern.
Sie haben ihn gewählt, weil er den gleichen Fußball spielt wie der Gasperini, weil er schon unter dem Gasperini gespielt hat.
Echt? Wo?
Ja.
Bei wem Verein?
Ja, das müsste, glaube ich, bei Genua gewesen sein.
Ah ja, stimmt. Der Gasperini ist ein Turiner, gell?
Ist ein Turiner, hat aber bei Juve in der Jugendmannschaft trainiert. Aber ich glaube, der Juric hat er als Spieler gehabt bei Genua. Und er gilt als einer der Jünglinge, oder wie sagt man, von den Aposteln vom Gasperini.
Jünger.
Von der Jünger, genau. Und darum hat man jetzt ihn gewählt, obwohl eben der Lebenslauf, vor allem der letztjährige Lebenslauf, nicht wirklich viel verspricht. Und ich kann auch so viel verraten, dass eben Kurva,
also die Ultras
nicht begeistert sind von dieser Wahl. Und man hat sich nachher aber mit der Vereinsleitung getroffen und hat quasi jetzt am Juric möchte man eine Chance geben, eine faire Chance. Aber man sagt von Anfang an, dass man die Wahl eigentlich nicht richtig findet. So ist der Bergamaschi halt.
Ja, aber es ist cool eigentlich, dass das stattgefunden hat, oder?
Ja, und wer weiß, vielleicht holt er doppelt so viele Punkte. Dann wären es 1,5 oder sagen wir 2 und dann sagt niemand mehr
etwas. Wenn er nur 80% der Punkte holt von Gasperini, dann ist er auch schon in der ersten 6, oder?
Ist er auch schon top, ja.
Das ist die erste 6 Mannschaft in der Liga, oder?
Also ja, wir werden es verfolgen. Ivan Juric, neuer Trainer von Atalanta.
Okay, damit schließt sich der Kreis, wie ich schon gesagt habe. Wir sind am Ende von unserem Podcast. Es war eine Sonderausgabe gewesen, das Mal. Vielleicht gibt es noch eine in der Sommer, wissen wir nicht, haben wir ja noch offen gelassen.
So eine Transfer-Deadline-Day.
Ja, wir wissen ja nicht, was passiert. Wir haben euch ja schon gesagt, dass wir uns weigern, über Club-WM zu berichten. Dass wir sogar sie boykottieren. Ich kann schon dagegen verstoßen. Ein Spiel habe ich
so... Ganzes?
Nein, halb 45 Minuten bei Borussia Dortmund habe ich gesehen. Einfach, weil ich gerade zuhause gewesen bin und mal Pause gebraucht habe. Ich dachte, jetzt schaue ich mal, was die Dortmunder machen. Haben sie schon neue Spieler? Aber nein, sie spielen immer noch mit dem gleichen Kader wie letzte Saison. Irgendwie hat sich da nichts Grosses da. An der Transferfront.
Und darum freuen wir uns umso mehr auf den richtigen Fußball, der dann im August, September wieder dann mit dem Ligabetrieb. Was hat der Kalle Rummenigge mal gesagt? Unser Butterbrot ist.
Genau.
Unser tägliches Brot. Oder was
unser auch tägliches immer. Brot, genau.
Genau, das ist für uns das tägliche Brot. Alles andere ist Beigemüse.
Ein wunderbares Schlusswort von dir. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit, geniesse die Ferien und bis bald.
Ich auch und an Val Atalanta.
Genau, an Val Atalanta. zum Schluss blende ich euch noch den Trailer ein zum Film über die Ultras von Atalanta. Der Film heisst Guardia di una Fede, also quasi die Wächter von einem Glauben. Hört mal das noch an. Es hat Fangsänger dabei und ein bisschen Musik und ein paar Kommentare von den Protagonisten.
L'ultimo mio campionato con l'abbonamento lo feci nel 2001. Sono 30 anni di fila quest'anno, 30 anni di Daspo. Pensavo di non mollare mai, di non... ma io non ho mollato perché sono sempre in difida, resto sempre comunque preso di mira. Atalanta!
Questa curva oggi è la curva più bella d'Italia. E ne andiamo orgogliosi.
Quando tu hai una sciarpa al collo non guardi più di dove è uno dell'Atalanta. Quando si parla di atalantinità eterna sui giornali è troppo bello.
Abbiamo un potenziale che fa paura. La tifoseria compatta farebbe faville.
C'è il vero cuscinetto tra noi vecchiacci e i giovinastri.
Faccio a guardia di una fede, l'Atalanta, l'1907, non manco sapeva che era la data di nascita tanta gente, la parola dea, perché si chiama Atalanta, la sua storia.
Perché è il bello, fango, tacchetti, profumo del calcio.
Loro hanno una maglia della pelle, è quella che è nostra, di mamma e papà che ci insegnano la bici, la calata della nostra calcio.
Io penso nei comandamenti di caricare gli interisti sarebbe da mettere. Anche mia nonna mi diceva, anche io ti arresterei, si sente sempre quelli. No, lo cambiano, noi no.
Noi facciamo paura, o meglio, noi siamo un fastidio perché siamo un'unica entità che aggrega tanta, tanta gente con dei valori importantissimi che questa vita sociale oggi non ti dà.
Perché l'Atalanta siamo solo noi.